Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu einer niegelnagelneuen Ausgabe Almost Daily, heute mit Simon und Valentin, und wir reden darüber, was unsere Kindheitsidole sind. Ihr werdet erschüttert sein, welche Namen heute hier genannt werden. Pam! Hey. Schön, dass ihr da seid, meine Damen und Herren. Valentin, Simon, heute ihr alle in Schwarz. Finde ich gut. Steht euch gut. Ihr seid auch eher so die dunkelhaarigen Typen. Euch steht das.
Es ist, nach wie vielen Jahren haben wir immer noch nicht gerafft, dass man beim Almost Daily am besten kein Schwarz anzieht. Von drei Leuten hat es einer verstanden.
Ja.
Aber du sitzt deswegen auch im Kopf.
Exakt. Das ist schon der erste Test gewesen. Und derjenige, der ihn bestanden hat, wird dafür sitzen.
Können wir das hier, das Gold, einfach austauschen durch
Schwarz?
Nein, das wäre natürlich noch besser. Aber was ich meine ist, durch das, was man bei Streichhölzern ranmacht, dass man so, weißt du, dann könnte ich mit dem Daumen zum Anfang der Sendung so rutsch, und dann wäre das so der leuchtende Fackeldaumen. Einfach einmal so rutsch.
Aber ich glaube auch, dass dich das umbringen würde.
Ja, nur den Daumen.
Nein, also ich glaube zum Beispiel, da würdest du Panik kriegen, dann würdest du so, dann würdest du deine Haare anzünden.
Nee, ich glaube, ich würde in den Mund stecken, damit wäre alles sicher. Aber die Haare so,
Aber vorher würde schon der Molton brennen, glaube ich. Also das
kennt
geht
ihr?
Halt schnell.
Das stimmt. Ja. Der Molton, der ist ja auch getränkt in Gasoline. Ja. Damals, als wir noch alles abfacken wollten, wegen der Versicherung und so. Nein, kennt ihr das Video von diesem Kiss-Coversänger? Der hat so lange Haare und sieht halt aus wie Kiss. Und dann brennt und er spielt einfach, weil sie I don't give a fuck. Und sie versuchen ihn hinten zu löschen und schaffen es nicht erst. Sie schaffen es erst nicht. Der erste rennt wieder weg, weil er merkt, oh nee, ich will nichts damit zu tun haben. Weil er macht so puff, puff, puff und merkt halt, es bringt nichts. Sehr gutes GIF. Das ist Commitment. Ja. So, das erwarte ich auch, dass in der Regie, wenn der Laden mal brennt, bis zur letzten Sekunde gesendet wird.
Ja, definitiv.
Dass noch die Löschversuche der Feuerwehr gezeigt werden.
Ja, irgendein schnelles Showshuffle mit Feuer irgendwie. Was können wir daraus machen? Ja.
Schnell ist Almost Daily. So, die Hütte brennt, was tun? Ne? Dann reden wir erst mal drüber.
Aua.
Ich glaube, das würden wir machen. Stell dir mal vor, die 11 würde brennen. Und wir würden in der 15 sitzen und darüber reden. Ich bin mir ziemlich sicher.
Ja. Und dann live, die Live-Bilder da, ja, klar, sowas, aber das ist einfach, wir sind einfach Profis. Aber bevor wir Profis geworden sind, waren wir Kinder mit Träumen und Vorbildern.
Stimmt, Thema.
Denn wir haben ein Thema und ich versuche zumindest mal zaghaft dieses, hast du gesehen, eine Explosion. Ich versuche zumindest zaghaft mal dieses Thema aufrechtzuerhalten. Wir können ja natürlich uns auch davon entfernen, wie wir es immer machen. Die Frage kam nach Kindheitsidolen. Valentin, du bist ja noch nicht so lange aus der Kindheit raus. Ich glaube, wann war das vorletzte Woche?
Ich bin ja 14. deswegen eigentlich gestern.
Du kriegst die Pullis jetzt in M.
Ja.
Genau.
Aber jetzt mal, wie alt bist du?
27.
Dann hast du mal gesagt, das ist überraschend alt für dein Aussehen. Du siehst einfach jünger aus.
Ja,
aber ist ja gut.
Höre ich öfter. Ja, ich weiß nicht. Irgendwie, irgendwann nervt's auch. Also, dass man das dann alle immer unterschätzt.
Das nervt mich auch. Die Leute immer denken auch mal, ich bin 28 oder so. Und ich denke auch mal, ey Leute, man checkt so mal, ich bin 34. Das ist echt, langsam nervt.
Ja, genau. Die Leute denken ja auch, man wäre ein bisschen dumm, weil man halt noch nicht so weit entwickelt ist. Mit 14 kann man halt noch nicht so gut denken wie mit 27.
Wir alle wissen, das ist die einzige Gnade, die das Alter einem bereithält, ist, dass man mit jedem Jahr klüger wird. Nicht, also weiser sowieso, aber auch nachweislich klüger, weil das Gehirn, die Ohren und die Nase sind die einzigen drei Körperteile, die ein Leben lang wachsen.
Moment, das Gehirn wächst auch? Das glaube ich dir jetzt
das
aber
wächst
nicht.
Richtig.
Bei Nase und Ohren weiß ich, deswegen sehen alte Leute meistens so lustig aus, weil die schrumpfen. Ach so. Aber die Nase und Ohren werden größer. Das heißt, die werden cartoonesk irgendwann.
Guck, weil ich nämlich erst 27 bin, wusste ich das noch nicht.
Ja, weil es bilden sich nämlich mit neuen Informationen, die du bekommst, bilden sich neue Synapsen. Und das ist quasi wie ein stetiges Wachstum. Sodass du teilweise bei Leuten, die richtig, richtig alt werden.
Okay, es wird kondensierter. Es wird quasi.
Es wächst.
Also in dem Ballon wird der Inhalt konzentrierter, aber das Gehirn wird doch nicht größer.
Doch, das Gehirn wird größer.
Ich kann dir das nicht glauben.
Du hast am Anfang noch so eine richtige,
man weiß es bei dir halt
nicht. Reserveschicht sozusagen. Du bist ja nicht direkt am Gehirn.
Ja, stimmt, die Flüssigkeit.
So, zack. Und die wird halt ausgenutzt sozusagen. Das ist also der Wachstumsbereich. Das Problem ist, wenn Leute sehr alt sind und sehr klug, dass das dann wirklich gefährlich ist, weil die dann das Gehirn an die Schädelplatte ranwächst. Ab dann hast du richtig Kopfschmerzen.
Es könnte stimmen, ich weiß es nicht. Weil er hat zwei wahre Fakten gerade vielleicht vermengt mit Fake News. Das ist so der neue Nils. So,
die Ohren wachsen nämlich gar nicht. zurück zum Thema. Genau. Entschuldigen Sie bitte, ich bin davon abgekommen.
Gar nicht über
uns. Ich glaube, du hast vermutlich fundamental andere Kindheitsidole als Simon und ich. Wir sind ja eher eine Generation.
Stimmt, ja, wahrscheinlich.
Fang doch mal an. Ich glaube, das ist besser, wenn du als der Jüngere anfängst.
Genau, ja.
Das hat man heutzutage so. YouTuber.
Nee, gab's damals noch nicht. Also so, wir sagen ja ungefähr bis Pubertät 16 oder so, da
Ja, YouTube, also vor also 2005 an, oder so rum.
Genau, da, ganz was war da groß, irgendwie YTT oder so. Und das
also man ja, kann, hätte ja sein können, dass genau, das deine Idole sind.
War. Nee, die war schon cool, was die aufgebaut haben, aber es war irgendwie nie so mein Humor.
Deswegen, du magst das große Ganze, aber nicht die einzelnen Sketche, sag ich mal.
Genau, ja. Aber da gab es auf jeden Fall noch nicht so die Vielfalt an YouTubern. Deswegen war das eher nicht das Ding. Es gab eher so Leute, die auf so einem unerfolgreichen Sender von NBC gesendet haben. Das waren so die YouTuber von damals. Die waren natürlich...
Der meint uns.
Ist halt ein bisschen lame.
Da lief ja auch noch andere Sachen.
Dass ich jetzt wie viele Mitarbeiter und Besucher hier natürlich euch habe. Aber davor gab es noch Stefan Raab.
Ja.
Oh, ja, klar. Ja, weil ich fand schon immer so Show und Entertainment eben auch anziehend und spannend und dachte, okay, also mit 8 dachte ich schon, wenn du groß bist, dann bist du Late Night Host. So. Das hat zwar nicht geklappt, aber immerhin geht's in so eine Richtung im Kleinen, was ich super schön finde. Und eine coole Anekdote kann ich nämlich dazu erzählen. Meine Eltern sind auch alle in der Medienbranche und meine Mutter hat damals bei Verbotene Liebe, weil sie Producerin und hat eben...
Was?
Genau, das ist so ein bisschen wie, fast wie Showrunner, kann man sagen. Ja. Also man muss da ja jede Menge organisieren und die Schauspieler...
Ich glaube, den Begriff des Showrunners hier in Deutschland gibt's eigentlich auch gar
genau,
nicht,
gibt's
oder? Das ist
so
eher so ein amerikanisches, professionelles Ding. Voll, bei uns ist das wirklich der Creative...
Ich glaube eher noch der Executive Producer, der also ausführende Produzent oder Produzentin. Aber egal, da würde ich mich jetzt auch in Teufelsküche begeben und was Falsches
erzählen. Ja, aber sehr interessant. Mhm.
Genau, jedenfalls ein Schauspieler von ihr, Dominik Salizaki, der hat Musik gemacht, wie damals viele Schauspieler. Und ich, das war genau zu der Zeit, wo die erste Staffel DSDS lief und ich war riesiger Juliette-Fan. Das war eine der drei Letzt-Final-Kandidaten.
Hatte mal erste Staffel DSDS. Ja. Oh, warte mal, jetzt muss ich, die erste Staffel habe ich auch noch geguckt. Das ist immer so
weiß
die
neuen.
Doch. Ich weiß das noch. Ich weiß, sei ruhig. Alexander Klaas hat gewonnen.
Ja, das weiß man.
So. Und
warum
dann
weiß man das?
Und da waren noch zwei Mädels und ein Typ, oder? Am Ende?
Genau.
So, und die Juliette, die war die dritte dann? War die das, die dritte oder die zweite?
Ich hoffe, ja, ich glaube die dritte.
Ich erinnere mich daran. Und der Klaas war nämlich gar nicht der beste Sänger,
ja.
Sondern er war nämlich, weil er ein Kerl war und die ganzen Mädchen, damals haben wir viele pubertierende Mädchen und so zugeguckt und die haben ihn alle gewählt, weil sie ihn angehimmelt haben.
Er war für mich auch der deutscheste von allen da. Also der, wo sie haben alle drauf einigen können, ja, der gewinnt.
Ja.
Also so, der war, obwohl der eindeutig nicht der Beste war, war das der den meisten Konsens vereint hat.
Das passt auch total. Meine Deutschlehrerin, nee, es war gar nicht meine Deutschlehrerin, aber sie war sehr deutsch. Auf der Klassenfahrt hat sie Musik gehört. Natürlich waren alle im Bus auf dem Weg zum Schullandheim und alle waren daran interessiert, was hören sie denn? Und sie sagte, Alexander Klaas. Und dann dachte ich, ja, okay, das hätte ich mir auch denken können. So, also es ist so, war so eine totale Durchschnittsmusik, die er gemacht
aber
hat.
Aber der hat es ja dann auch geschafft, sich zu emanzipieren. Das finde ich auch cool. Wenn die Leute wirklich. Na, der macht Musical. Ja,
der hat lange Jahre Tarzan gemacht hier in Hamburg.
Genau. Also nichts, also auf ihn lasse ich nichts kommen, auch wenn ich ihn gar nicht kenne, weil ich meine, der hat wenigstens was aus diesem Erfolg gemacht. Schlimmer ist, wenn die Leute
das
dann,
stimmt.
wenn das dein Peak ist und du dein ganzes Leben lang mehr oder weniger nur noch davon versuchst zu leben.
Das aber das war ungeil. Die Zeit, als man noch gedacht hat, dass wenn die Sendung vorbei ist, geht es los. Und es hat lange gedauert, bis die Leute, auch bei Big Brother und so, bis die Leute verstanden haben, nee, der Weg ist das Ziel. Und wenn die Sendung vorbei ist, kommt oft auch nicht mehr viel. Ja. Du wirst, wenn du Glück hast und zu den Charismatischen gehörst, nochmal durch irgendwelche sendereigenen Formate genudelt. Und oft war's das dann.
Ja.
Und die Leute, die es wirklich dann geschafft haben, die kannst du an einer Hand abzählen. So, das sind oft so aus erster Staffel Big Brother.
Oh, ich weiß nicht,
der Jürgen,
ja, aber der
hat davon profitiert, definitiv.
Profitiert, ja. Der hat natürlich eine ganze Karriere bei Home Shopping oder so gestartet. Mhm. Aber das würde ich jetzt auch nicht.
Ja, der
meine,
für die Mallorca-Geschichte, die er gemacht hat. Und
ja,
so.
Ne, ich will nichts gegen ihn sagen, weil ich habe das ja auch damals verfolgt. Und er wirkte immer sehr sympathisch. Der hat auch was draus gemacht, aber er ist jetzt nicht, sag ich mal, er hat jetzt nicht das Niveau angehoben seiner zukünftigen Jobs, sondern er ist in dieser Big Brother Lame-Schiene meiner Meinung nach.
Wer weiß, vielleicht wollte er das. Vielleicht war das ja auch völlig cool für ihn. Und damit hat er ein Sprungbrett gehabt irgendwie von Big Brother aus.
Ja. Und du hast in Amerika oder so, glaube ich, da haben die American Idol Gewinner haben teilweise Weltkarrieren, ne? Kelly Clarkson zum Beispiel.
Ne, da sind richtige Weltstars kommen dabei rum, auch in UK und so. Also das hat einen anderen Wert. Wir haben bei uns, ich habe auch das Gefühl, dass wir bei uns einfach nicht so gut ausgebildete Sänger haben, weil wir vielleicht bei uns einen anderen Wert auf diese Kunst legen. Ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, woanders ist das höher im Kurs. So ein bisschen wie Deutschland ja auch viel Theaterschauspielerei macht und weniger Filmschauspielerei, was ja auch ein Problem ist, wenn du dann international versuchst, sag ich mal, Erfolge zu haben. Das ist jetzt total amateurhaft gesagt, ich habe keine Ahnung, ist nur eine Theorie.
Ich glaube, dass du in Amerika, also erstmal wohnen da was, 300 Millionen Leute oder keine Ahnung, was die aktuellen Zahlen sind, aber hast du natürlich einen höheren Talentpool. Dann sind die Amerikaner wesentlich extrovertierter und dieses ins Rampenlicht gehen ist für die was völlig natürliches. Es ist jetzt voll das Vorurteil, was ich habe.
Es stimmt, aber doch, wer jemals in den USA war, jeder Fastfood-Clerk ist da in dem Fall ein Entertainer.
Ja, das ist einfach.
Also, und die sind auch lustig. Das ist selbst die sind dann lustiger als hier on air Leute. Ja. Also nicht hier, sondern in Deutschland. Ja,
genau so ist es. Und ich glaube, dass einfach da der Talentpool viel, viel größer ist in Amerika und
Aber es kommt auch darauf an, wer natürlich dahinter sitzt, welche Produzenten und so, was die dann aus den Leuten, die da gewinnen, machen. Also um den Bogen zurück zu Stefan Raab zu schlagen. Er hat ja zum Beispiel Lena Meyer-Landrut aufgebaut und auch vorher schon mit Gildo Horn irgendwie den Eurovision Song Contest schon mal gerockt. Also der hatte ja ein Händchen irgendwie für Musik und da die Leute, die richtigen Leute auszuwählen und hat die dann auch sehr gepusht und irgendwie mit seinen Mitteln versucht, ins Business zu tragen.
Denkt man nur an Elton. Also wie lange der einfach gepusht wurde und ich wüsste jetzt nicht aus welchem Grund, außer dass Stefan Raab einfach gesagt hat, oh, ich finde ihn cool. Der ist quasi, der ist ja dann auch ihm gegenüber nicht threatening gewesen, also keine Gefahr, ne, muss man ja auch sehen. Das ist für Raab, glaube ich, schon wichtig gewesen, dass er niemanden neben sich hat, der mehr scheint als er. Mhm. Insofern hat er ihn aber auch wirklich gepusht. Ich meine, der Typ hat eine Karriere ohne Ende. Mhm. Und ist ein sympathischer Kerl.
Noch einen Bericht vom ZDF gesehen, sehr aktuell, wo sie den immer noch den Showpraktikanten Elton genannt haben.
Der heißt noch nicht mal Elton.
Ja, und das ist halt so traurig, weil du hast Jahre später eine super Moderatorenkarriere und bist eigentlich immer noch der Showpraktikant von Stefan Raab. So.
Ja, aber das ist halt auch seine Rolle und das ist sein Wiedererkennungswert und so weiter. Und
stimmt, so erkennt man ihn.
Na, so erkennt man ihn. Also und klar, und aber es ist sehr interessant, was du gesagt hast, nämlich das glaube ich nämlich auch, dass er niemanden, der ihm das Rampenlicht geklaut hätte durch irgendwelche Begabungen oder so, weil
so Stefan bleibt Raab, man oben.
Um mal bei Stefan Raab zu bleiben, ich bin auch ein riesen Stefan Raab-Fan und damals, als er bei Viva angefangen hat, erst Vivasion und dann mal gucken. Und dann hat er diese ganzen geilen Einspieler gemacht mit der Khaki Family oder unvergessen damals, als er 1994 war, die Weltmeisterschaft in Amerika. Und dann ist er da und hat da Matzen gedreht, hat diesen Song Birdie Vogts da war ich 14, Birdie Vogts. Also das ist ja auch noch, zählt auch noch zu Kindheitsidioten. Und da hat er halt angefangen. Ich fand den damals bei Viva so nochmal gucken, fand ich den so geil. Ich fand ihn so lustig. Und der hat mich auch sehr geprägt. Und ich bin ein riesen Fan von. Ich finde auch seinen Abgang sehr ehrenwert. Der hat eigentlich alles richtig gemacht. Und der hat vor allen Dingen, er war in meinen Augen nie er war nie ein richtig guter Moderator. Auch wenn du dir heute nochmal so alte TV Total
Folgen anguckst. Viel gehaspelt, viele Ass und so.
Aber so, ne? Also er ist nie wirklich ein guter Moderator gewesen, aber er ist sehr, sehr charismatisch gewesen, sehr talentiert, sehr lustig, auch musikalisch. Ja. Und er hat vor allen Dingen was geschafft, und das ist das, was du gerade sagtest mit dem Grand Prix, dass er diese verstaubte Entertainment-Landschaft komplett umgekrempelt hat.
Und mehrfach.
Mehrfach. Er hat diese ganzen Events, die er gemacht hat, auch dieses Eurovision-Ding, er hat dann auch den Bundesvision Song Contest sozusagen erfunden. Und der hat quasi im Alleingang so eine ganze Generation von Fernsehmachern so irgendwie geprägt.
Ich finde, er hat von Anfang an irgendwie Sachen gerafft, die vielleicht erst jetzt zeigen, dass sie halt sehr populär sind. Und das eine ist halt, dass man authentisch ist. Er war halt immer irgendwie, meinst du ja sagen, er war kein Moderator, er war nicht dieser Showman, der runterkommt, sondern so, ja, wir haben jetzt hier, hier ist noch der und der. Also irgendwie so wie ein Typ, ne, wie ein normaler Typ. Metzger halt vorher, der irgendwie mit einem redet. Das auf jeden Fall. Und dann Musik. Die Verbindung von Musik und Humor hat er von Anfang an hat ihn nach vorne gebracht. Und weil er auch ein enormes Talent hatte in der Hinsicht oder hat. Und das ist ja auch eine Sache, die viele YouTuber heute nach vorne bringen. Das ist eine Sache, die auf YouTube immer noch funktioniert. Lustige Musikvideos, lustige Texte. Weird Al Yankovic hat seine komplette Karriere darauf aufgebaut. Also es gibt eine Menge, was er einfach richtig erkannt hat von Anfang an, was andere viel später erst gerafft haben. Ich meine, ich fand es auch gut, dass er, wie gesagt, den Absprung geschafft hat zu einem Zeitpunkt, wo man gemerkt hat, jetzt hört's auch auf, weil da waren Joko und Klaas und die nächste Generation waren populär, dann Böhmermann war gerade so in den Startlöchern. Es war absehbar, dass das so nicht mehr funktioniert. Und dann den Absprung zu schaffen mit so viel Stil, und dann irgendwann nochmal wiederzukommen und sagen, ich habe diese Dusche entwickelt oder so. Einfach so, das ist geil. Ich finde das irgendwie, ich schätze das sehr. Also er war auf jeden Fall auch meiner Helden in dem Alter, ja. Jeder Schulhof wurde über TV Total geredet. So.
Was bei TV Total natürlich auch oft war, als Einspiel ist Werbung gewesen.
Das habe ich immer gehasst.
Ja, wurde das teilweise mehrfach.
Deswegen habe ich den Sender gegründet, dass wir so eine Scheiße nicht mehr haben bei uns.
Ja, weil wir haben nämlich zum Beispiel keine Werbung.
Und Gott sei Dank.
Ja.
Wow.
Omnibus Daily, Leute, schön, dass ihr da sind. Seid, Valentin ist da, Sion ist da, ich bin da, ihr seid da. Wir reden heute ein bisschen über Idole. Ja? Wir schreiben immer so ein bisschen ab, aber unter anderem geht's heute eben auch über Idole. Stefan Raab, eines unserer gemeinsamen Idole, wo wir uns, glaube ich, alle hinter versammeln können.
Oh ja.
Simon, du bist ja jetzt ja jemand, der schon wesentlich älter ist als Valentin und ich.
Ganz kurz, bevor du Simon fragst,
mach doch.
Sonst macht es gleich keinen Sinn mehr. Ich würde ganz kurz gerne die Geschichte beenden, warum ich überhaupt DSDS ins Spiel gebracht habe.
Okay. Oh, sorry, dass wir die.
Du weißt ja, wie süß. Lange her.
Aber erzähl bitte. Aber nee, wir sind auch gut. Wir haben ja jetzt rausgefunden, dass es unser gemeinsames Idol ist. Und zwar, lange Rede, kurzer Sinn. Dieser Dominik Salizaki hat dann sein Album rausgebracht, wurde bei TV Total eingeladen und dann habe ich natürlich meine Chance gerochen zu sagen, Mama, können wir da nicht mitgehen? Also sind wir dann zu TV Total gegangen.
Ihr wart Klatschvieh.
13, 14, ja genau. Ich habe mich richtig auf Publikum und so gefreut. Und dann standen wir da im Empfang und dann die Dame direkt, wer ist er denn, wie alt ist er denn? Und ich war halt irgendwie 14 und so. Und
durftest du nicht?
Aber erst ab 16 halt.
Nee.
Ja. Boah. Weil nach irgendwie, was war das, 22 Uhr oder so.
Ja, genau, ja, deutsches Recht.
Dürfen die danach auch nicht sitzen. Und war eher alles so ein bisschen Assi-Humor und schwierig mit Schimpfwörtern und so. Das war alles ihre Argumentation. Und ich dachte schon, ach scheiße, jetzt sind wir hier. Jetzt muss ich wieder gehen. Aber da wir ja Gott sei Dank einen Gast kannten, haben wir dann irgendwie so ein bisschen rumdiskutiert und dann konnten wir Backstage, was natürlich viel, viel cooler.
Nice.
Auf jeden Fall. Wart ihr im Green Room oder wo wart ihr dann?
Ja, da gibt es so eine kleine, so eine Küche mit so Sofas, da kann man dann auch die Sendung gucken, während sie aufgezeichnet wird und kriegt immer so Brote und sowas. Also sehr schöne Verpflegung. Und dann saßen wir da auch Ewigkeiten rum. Und eigentlich habe ich mich super auf Stefan Raab gefreut. Dann ist mir aber erst aufgefallen, der zweite Gast ist Juliette.
Und
in die war ich ein bisschen verliebt damals. Und ich dachte, hab mir richtig überlegt, wie kann ich cool Stefan Raab gegenübertreten und so. Ich habe mir aber nicht überlegt, wie kann ich cool Juliette gegenübertreten. Und dann, als ich sie gesehen habe, dachte ich, scheiße und so, hab nichts mehr gesagt, saß dann nur noch in der Ecke und habe so hingeguckt und dann wurde mir richtig schlecht und so, wie vor so einer Klausur, das hatte ich auch noch nie. Alles wirklich ist eigentlich eskaliert und dann irgendwann kam Stefan Raab runter und das war auch gar kein Problem mehr, richtig cool, die Hand gegeben, einmal Stefan Raab getroffen und so. Und dann hat aber Juliette gemerkt, dass ich Stefan Raab die Hand gegeben habe, ihr aber nicht. Und dann hat sie, ja, warum haben wir uns denn nicht begrüßt und so. Und ich habe kein Wort rausgekriegt, bin danach auf die Toilette gegangen und habe gekotzt.
Okay, sehr gut. Das ist das beste Ende für diese Geschichte. Aber hast du so ein bisschen so richtig laut oder hast du damit ja, also keiner...
Ich natürlich versucht, dass es möglichst nicht auffällt.
Okay, das wollte ich nur wissen.
Du hast ein bisschen Seife in den Mund und so. Das ist... Du riechst ja auch danach.
Das war also unangenehm. Ich kann das so ein bisschen sogar, ist mir noch nie passiert so aufgrund einer solchen Situation, aber ich kann das schon gut verstehen, dass das einen total überwältigt auch. Vor allem, wenn man auf diese Frau in dem Fall dann nicht vorbereitet ist und irgendwie das Gefühl hat, oh Gott, ich habe jetzt irgendeinen Scheiß gelabert, wie sehe ich überhaupt aus? So, das macht einen fertig.
Aber das ist lustig, verstehen, dass sie dann auch noch zu dir kommt und dir die Hand
Vielleicht ist der wichtig. Ja, die dachte wahrscheinlich, ja gut, wenn der, dann sage ich auch mal lieber, wer weiß, wer das ist, vielleicht ist es ein Musikproduzent. Könnte sein.
Frank Farian oder so. Viele 12, 14-jährige YouTuber, wo man denkt, oh, der könnte wichtig sein. Damals,
heute weißt du es nicht mehr.
Ja, heute weißt du es echt nicht mehr.
Ja.
Genau, das wollte ich nur kurz loswerden, weil das sehr schön war. Und dann durfte ich, weil wir nämlich den Disponenten kannte, meine Mutter irgendwie von TV Total. Und der hat uns dann noch am Ende, als die Sendung vorbei war, ins Studio gebracht. Und ich durfte mit diesem, das war das letzte Studio, hin und her fahren, genau. Ich habe auch versucht, so einen Knopf zu drücken, aber die Technik war schon abgeschaltet. Das hat mich büb gemacht und hinter mir ist irgendwie was passiert. Aber es war mein Kindheitstraum. Vielleicht macht man bei Almost Daily sowas, kann man Bilder einblenden?
Ich hatte eben auch schon überlegt, dass wir unbedingt das Juliette-Bild einblenden müssen. Also das haben wir auch gemacht jetzt. Hier siehst du es nochmal.
Ach, fantastisch.
Das Juliette, genau. Ach, nee, ist sie nicht, sie ist Zweite geworden. Ich erinnere mich, sie ist Zweite geworden.
Krass, dass ich das nicht mehr weiß. Aber dieser Contest war mir halt auch egal, es ging mir um Juliette.
Ja. Ah, ja, okay. Aber
ich kenne sie wirklich nicht.
Ja, doch, ich erinnere mich dran. Ich weiß noch genau, wie sie auf der Bühne beim Finale standen und Juliette. Also vielleicht habe ich meine Erinnerung auch komplett gerade einfach neu programmiert, aber ich glaube, dass sie Zweite wurde und ich erinnere mich an den Moment, als Klaas gewonnen hat. Sie hat das sehr charmant aufgenommen, diese Niederlage, weil sie hat, glaube ich, auch damit gerechnet, weil sie natürlich die Stimmungen auch gespürt hat. Die Juliette war ja eine tolle. Was ist eigentlich aus der geworden?
Das ist eine gute Frage.
Ja.
Vielleicht
ich bin mir sicher, die hat auch
jetzt Rocket Beans. Also Juliette, wenn du Rocket Beans schaust. Ich bin ein cooler Typ.
Ja, Valentin ist auch da.
Genau, aber jetzt mal zu euren Idolen. Du wolltest gerade überleiten und Simon fragen.
Das ist korrekt.
Ja, ich habe dasselbe schon mal gesagt, aber ich habe mehrere Idole. Ich fange mal an mit der Kindheit. Ganz früh hatte ich, ich weiß nicht, wie er heißt. Es war nicht Bob der Baumeister, aber es war irgendwas in diese Richtung. Weil Mike Krüger hat diesen Song, wer ist denn da so spät Bodo noch am Baggerloch? Das ist Boda mit dem Bagger und der baggert noch. Und damals waren die Baggerfahrer die krassesten. Die hatten diese Schaufel, die dann immer so.
Ja.
Bei jedem Bagger musste ich immer anhalten, mir das angucken, wie geil diese Kraft, ne, von dieser Maschine. Maschine, ne? Mhm. Und so, so mit Hebeln und so, einfach mega geil.
Ich hab das, den Song meinem Sohn neulich gezeigt und mit ihm diesen Song gesungen.
Der macht sicherlich immer noch Geld mit diesem Song, und das zu Recht, Mike Krüger. Ja, also das war, glaube ich, der erste, an den ich mich erinnern kann, weil der irgendwie Bagger, ne? Der durfte diesen Bagger fahren. Und der hat gearbeitet bis zum Ende. Der hat am Ende noch weiter gebaggert. Ja. Da ist mein Enthusiasmus fürs Arbeiten vielleicht
hergekommen. Aber ich habe, als ich das dann gehört hatte, jetzt noch mal mit meinem Sohn, mit diesem aufgeklärteren, von Unschuld befreitem Männergehirn, da habe ich mir gedacht, ist das metaphorisch gemeint? Geht das darum, dass Bodo in der Disco ist und er baggert an den Frauen rum? Oh,
du hast recht,
da hab ich nie. Und in dem Moment, wo alle sind schon weg und eigentlich der Abend ist vorbei und es ist morgens um 5, aber Bodo ist immer noch auf der Tanzfläche und baggert irgendwelche Leute an und kriegt aber niemanden, weil er so...
Kriegt eine völlig andere Bedeutung gerade.
Ich befürchte, dass das vielleicht so ein bisschen so ist, aber ey, es ist egal, man kann, das ist nicht so explizit, dass man das nicht einfach ausblenden könnte.
Aber wie schön ist das, dass da mal jemand besungen wird, der echte, anständige, ehrliche Arbeit macht noch, im Schweiße seines Angesichts. Wann wird denn mal ein Baggerfahrer besungen?
Ja.
Das passiert nicht.
Das stimmt, ja.
Das ist nicht vorhanden. Nee. Es gibt sogar, wir sind von der Müllabfuhr, den Song, aber das singen ja auch Müllmänner. Also die müssen sich selbst besingen. Wirklich? Aber in dem Fall, Mike Krüger besingt den Baggerfahrer Bodo, das war für mich einfach immer der Hammer.
Ja.
Das ist wirklich schön.
Und danach,
ganz kurz, ich finde Baggerloch, je mehr ich drüber nachdenke, Baggerloch ist mit was für eine Tanzfläche.
Ja.
Hey, kommst du mit aufs Baggerloch? Es ist eine Tanzfläche.
Mann, jetzt würde ich gerne nachgoogeln, ob er jemals was dazu gesagt hat, Mike Krüger, ne? Weiß ich nicht. Und dann war die Zeit des Wrestlings. Und dann hatte ich ganz viel. Ich wollte ja eine Zeit lang wirklich Wrestler werden. Also es ist halt wirklich lächerlich. Ich schäme mich auch ein bisschen, das zuzugeben, aber es ist auch nicht neu, deswegen. Aber ich wollte wirklich einfach Wrestler werden. Ja, da waren Bret Hart, Undertaker, das waren die, denen ich nacheifern wollte. Ich habe wirklich überlegt, gegoogelt. Ging natürlich nicht, aber ich hatte überlegt, okay, wo kann man irgendwie Wrestling lernen? Und dann habe ich irgendwie, in Deutschland gab es dann ja nur Ringen und es gab ja noch keine richtigen Wrestling-Ligen und Catchen. Und diese Kommentatoren auf Tele5 oder was auch immer das war, die haben ja immer auch so ein bisschen versucht, das zu erklären für junge Leute, wo man da hin muss, aber es war im Grunde, wussten die halt auch nichts, weil es gibt halt keine Wrestling Association hier und Catchen, ne, ist dann halt irgendwie dieses Ringen am Boden. Also ich weiß noch, dass ich unbedingt das werden wollte und dann auch bin ich tatsächlich ein Jahr ins Fitnessstudio gegangen und so. Und ich weiß noch, dass der Typ, also ich bin da hingegangen und dann hast du da einen Trainer bekommen, und weil da war auch nicht viel los und ich nehme an, die wollten halt jeden Neuankömmling da irgendwie einen Trainer hin erstmal geben, dass er sich wohlfühlt. Und dann bin ich mit dem einmal so durch alles durchgegangen, alle Geräte, und danach hat er gesagt, du verarschst mich doch, du warst doch schon mal hier. Also, er meinte so, mit dem Körperbau und was du da irgendwie ziehst, da, du warst doch schon mal hier. Da habe ich mich mega geil gefühlt, weil ich dachte, der hält mich für mega stark. Ne?
Alter, was ein guter Spruch. Ich meine, bei dir stimmt's, weil du hast wirklich eine gute
Konstitution. Ich habe einen relativ guten einfach Knochen und Körperbau und so. Es ist halt einfach so. Und das hat er aber in dem Moment erkannt und hat mir voll das Kompliment gemacht. Und fand ich so geil. Das hat mir so viel gegeben, ne? Dass diese fremde Person, die mega muskulös aussieht, mir quasi ein Kompliment macht. Und dann habe ich das ein Jahr auch wirklich versucht, so irgendwie durchzubringen. Ne? Also es war, das weiß ich noch, Wrestling. WrestleMania 10, das war genauso der Peak meiner Wrestling, meines Fanatismus. Ein paar Jahre vorher, ein paar Jahre nachher. Ich habe auch mal, dann kannst du gleich erzählen, aber das habe ich auch in Kretschmer Time schon gezeigt. Ich habe unglaublich viele Videos aufgenommen, wo ich mit meinen Freunden wrestle. Das ist alles so furchtbar schäbig. Du musst dir wirklich vorstellen, ich komme aus dem Klo raus, lange schwarze Haare bis hierhin, noch so nass gemacht, damit die schön hängen und nicht so viele Wellen haben. Und dann ein schwarzes, kein Tanktop, sondern hier so abgeschnitten, einfach ein T-Shirt und die schwarze Lederhose meiner Mutter. Und also schwarz halt, das war alles Schwarze, was ich hatte.
Ja.
Und dann geht das Licht aus, weil das war der krasse Effekt. Und dann derjenige, der die Kamera hat, ist so wackelnd irgendwie in Richtung Kampfbett, was der Ring war. Und dann das Licht wieder angemacht. Dann stand ich da. Magie. und dann haben wir da gerestet. Wenn ich mir das heute angucke, ist es nicht nur unfassbar peinlich, weil ich wirklich, wir haben das echt ambitioniert gemacht.
Aber du
wir
hast
haben
das noch, das
10 macht, ja. oder 20 Kämpfe habe ich allein aufgenommen. Das heißt, wie viel müssen wir gemacht haben? Ne? Finde ich wahnsinnig. Und ich habe diese Phase ein bisschen verdrängt, muss ich ehrlich sagen. Dass wir so viel gemacht haben, hatte ich verdrängt. Nee, da ist alles dabei.
Du hast
ich war eine Frau, ich war der Undertaker, ich war die Bushwakers und so, irgendwelche eigenen Rollen. Das ist im Grunde wie Game One, bevor es Game One gab, alles. So ganz, ganz schlimm.
Das ist auch meine Kindheit. Aber bei mir ging es ein bisschen früher los. Ich weiß nicht mehr, wie alt ich war, 11, 12 oder so. Anfang der 80er irgendwie, Ende der 80er. Ende der 80er, Anfang der 90er irgendwann. Ich bin ja Jahrgang 80. Und Deutschland hatte glaube ich, einmal die Woche oder so eine Wrestling-Sendung auf Tele5, aber in England wurde das ständig übertragen. Und mein damaliger bester Freund, der hatte eine Satellitenschüssel, weil die auf dem Dorf gewohnt haben.
Genau, die haben das empfangen, ne?
Ja. Und der hat das immer aufgenommen auf VHS. Und der war auch ein riesen Wrestling-Fan. Und immer, ich war ganz oft bei dem und hab da rumgelungert und auch gepennt und so. Und dann haben wir uns immer diese geilen Wrestling-Events, weil die haben ja ständig Events gehabt. In Deutschland wurden oft halt nur so ausgewählte Sachen übertragen. Und alter Schwede, das haben wir uns immer reingepfiffen. Und wir haben auch gewrestelt, wie blöd, der hatte damals, also die haben ein riesen Grundstück auf dem Dorf halt und dann haben wir da so alte Matratzen und so aufgebahrt, das war dann unser Ring und haben dann wirklich die ganzen Moves nachgemacht. Ich kann die noch heute noch, ich kann noch diesen Figure Four Leg Lock und wie sie alle heißen, das sind ja komplizierte Verdrehungen, die du machst und die funktionieren. So, und ich habe wirklich dann, ich habe die wirklich alle gelernt, ich könnte dich jetzt noch diesen Leg Lock nehmen.
Bitte nicht.
Und die sind wirklich schmerzhaft. Die tun wirklich weh. Also das ist kein Scheiß, also das ist nicht irgendwelche Fantasieverrenkung, sondern das ist wirklich, die funktionieren, die Dinger. Wir haben alles ausprobiert und die haben auch viel blöd gerestet. Und dann habe ich, mein absoluter Liebling war der Ultimate Warrior, das war der größte für mich. Ich habe, mein ganzes Kinderzimmer war voll mit Ultimate Warrior Postern. Ich war auch mal live, damals in Hamburg, da waren die Warrior leider nicht, glaube ich, aber die Bushwhackers waren da, Legion of Doom und so weiter, sind die halt getourt. Und das waren halt nie so geile Kämpfe für die Titel oder so. Ja, das war dann halt einfach deren Tournee, so wo die einfach so oft auch Leute, die man nicht kannte und so weiter, die das dann aufgefüllt haben. Aber ich weiß noch, alter Schwede, als dann die Bushwhackers kamen, mein Vater hat uns damals hingefahren und mein Freund halt. Und die Bushwhackers kamen, mein Kumpel und ich, wir sind aufgestanden, wir hatten komplette Gänsehaut und wir haben wirklich so gemacht. Die Bushwhackers
kamen. Das war also deren Pumpen, Move. Ne? Ja, das war immer so, der Unpower-Move.
Alter, wir waren so drin. Und dann da Merchandise wurde dann da verkauft.
Ging es dann immer bevor. Ja. Dann gab es irgendwie den Move, wo sie unter die Achsel.
Das waren die Nasty Boys.
Ach, das waren die Nasty Boys. Ja. Die Bushwhackers waren die Hillbillies, ne?
Die mit den Armeehosen und den Tanktops.
Ja, aber ich hätte schön können, die hätten auch irgendwas mit Achseln.
Ja, die haben wahrscheinlich.
Das waren für mich immer die schlimmsten Moves, unter diesen schmierigen Achseln sein.
Ja, das war richtig ekelhaft. Das muss echt unangenehm gewesen sein. Ja, also das war auch meine größte Wrestling-Head. Und mein Kumpel hat mir damals auch häufiger mal Kämpfe aufgenommen. Ich habe ihn immer genötigt, dann, ey, nimm mir da die Sendung auf Satellit. Und ich weiß noch, einmal hat er mir dann immer die Videokassette gegeben. Und einmal, er hatte damals die Einstellung so, bei seinem Videorekorder, dass der Videorekorder immer das Programm aufgenommen hat, was man gerade guckt. Also es gab zwei Möglichkeiten, das zu programmieren, also das Setup so zu bauen. Entweder du stellst ein Programm ein und nimmst das auf, egal was du guckst, oder der nimmt das auf, was du gerade guckst. Und das war Letzteres. Und dann hat er immer hin und her geschaltet zwischen diesem Wrestling, was er mir aufnehmen sollte, und weil das nicht gecheckt hat, zwischen
Porno. So
Softporno
auf, ja, natürlich.
Auf Josephine Wurzbacher knallt sich durchs Buffet oder whatever, wie die hießen. Und ich guck das halt irgendwie. Und zwischendurch sieht man immer genauso wie er so zurück. Porno-Sefte wieder zurück. Das ist so unangenehm.
Das ist so unangenehm. Aber dieses Porno-Zapping kenne ich auch, weil du willst diesen ganzen Film nicht gucken, weil er scheiße ist, aber du willst schon die Brüste sehen, die dann meistens zu sehen waren. Und dann hat man, während gelabert wurde, immer weg zum richtigen Thema geschaltet und ab und zu immer wieder geguckt. Wie sieht's eigentlich da aus? Oh, sie sind nackt.
Oh, Josephine.
Ja, jetzt gucke ich 5 Minuten mal zu. Ah, okay, wir können wieder. Sie reden wieder. Ja. So. Ah, furchtbar.
Ja, aber das war auch, also meine Wrestling-Zeit war auch groß.
Ich hatte noch eine Videokassette von Basic Instinct und ich saß da mit der Pause-Taste und habe versucht, diesen
Moment,
Moment zu tun. Ja, und also man kann vage vielleicht sogar was erkennen, aber eigentlich ist es halt total lächerlich.
Ja.
Keine Hype.
Aber gut, das war die. Ey, eine Sache noch, WrestleMania 8. Alter Schwede, das war einer der wenigen Events, die live übertragen wurden damals auf Tele5, natürlich mitten in der Nacht. Mhm. Und ich habe die Erlaubnis bekommen, das zu gucken. Ich musste aber vorschlafen. Dann habe ich vorgeschlafen, hab ich mir Wecker gestellt, nachts irgendwie alle waren im Bett, ey, und dann habe ich das geguckt. Und der Ultimate Warrior war da lange Zeit von der Bildfläche verschwunden. Weiß ich nicht, damals hat man es ja nicht gecheckt, weil man war ja in den Fantasiewesen drin, aber der war wahrscheinlich vermutlich verletzt oder whatever, Alkohol, Eskap, whatever der hatte. Der war lange weg, so, genau. Irgendwas. Und man wusste es nicht damals, war okay, wo ist er? Er ist mysteriös und so. Egal, war mein Lieblingskämpfer, war halt nicht mehr dabei. Und WrestleMania, kommt WrestleMania 8, ich sitze alleine so, ich fand so mega geil. Es war so eine geile Zeit gehabt, allein auf dem Sofa da. Und dann im letzten Kampf war Hulk Hogan, ich glaube, gegen Yokozuna oder ging es The Justice? Ich glaube, es war Yokozuna. Letzter Kampf.
Ich erinnere mich sogar.
Und dann Hulk Hogan wird dann, kommt noch irgendwie, The Justice war noch im Ring und Yokozuna, der wird verprügelt mit dem Stuhl. Hulk Hogan wird komplett zusammengeprügelt von Schurken und auf einmal kommt diese Musik. Und diese Ultimate Warrior kommt halt einfach in diesen Ring gelaufen und die Kommentatoren auch, der Ultimate Warrior und so. Ich bin ausgerastet. Ich habe wirklich, wow, ich habe geschrien. Meine Oma kam so in ihrem wallenden Nachtgewand die Treppe runtergeflogen wie so ein Geist.
Was ist denn los?
Was ist denn los? Und ich so, der Oma, der alte Warrior!
Und sie so, das ist aber schön.
Was? Alter Schwede, ey. Und ich weiß doch genau, was die Kommentatoren gesagt haben. Haben sie ihn noch ein bisschen beleidigt? Haben sie noch gesagt, er ist ein bisschen rundlicher geworden, der Ultimate Warrior? Fand ich total daneben, weil er war super austrainiert. Naja, egal. Aber das war, da hat man noch wirkliche Leidenschaften empfunden.
Oh, wunderschön.
Ja, fast schon Adit Wrestling. Das wäre auch mein Thema gewesen, was damals mein Vorbild gewesen wäre. Tatsächlich Stefan Raab und Wrestling. Hätte ich jetzt auch gesagt, ja. Muss ich noch mal ein bisschen weiter in der Vergangenheit poolen. Habt ihr noch? Ich habe noch einen.
Ja, ich habe quasi verschiedene, das waren die Zeitepochen. Und der letzte, an den ich mich so richtig erinnern kann, obwohl, nee, zwei sind's. Ich fange an mit dem einen. Und zwar ist es natürlich Al Bundy aus einer schrecklichen Familie. Dazu muss man sagen, dass mein Vater kein sehr gutes Role Model war und auch nie da war. Also insofern, mir hat so eine männliche Bezugsperson einfach echt gefehlt, ne, die mir Werte vermittelt, all das so. Meine Mutter hat auch noch halbtags gearbeitet, das heißt, ich war relativ viel alleine. War das dritte Kind, das heißt, auch kein Interesse an dem dritten Kind so. Weil alles kommt zusammen. Es erklärt vieles heute, ich weiß. So, und dann habe ich immer eine schreckliche Familie geguckt, weil das war saulustig und es lief vor allem den ganzen Tag. Und ich habe noch angefangen, das zu gucken, als es noch nicht den Hype hatte. So, es hat ja eine Zeit lang was mega gehypt. Aber das hat in Deutschland immer sehr lange gedauert, bis es anlief, sowas, so ein Hype. Und ich weiß noch, dass ich das zum ersten Mal mit meinen Eltern geguckt habe im Urlaub und die fand es furchtbar. Und dadurch war für mich klar, es ist mega geil, ich muss es gucken.
Ja.
Und dann habe ich irgendwann Schüssel bekommen und ab da habe ich das nur noch geguckt, alles aufgezeichnet und die Kassetten dann auch mit 20 Folgen oder so wirklich zum Einschlafen gehört. Bis ich wirklich einzelne Folgen kann ich komplett, bis heute noch auswendig. Weil die sich irgendwie so eingebrannt haben. Ich weiß nicht, was, ich könnte es jetzt nicht sagen, aber wenn ich die sehe, weiß ich genau, was als nächstes kommt, so welche Sätze kommen. Und das war halt, also Al Bundy, es wird ja gern gesagt, dass der Typ ein Arsch ist, aber das stimmt gar nicht. Der kümmert sich alles, was er macht. Er hasst sein Leben, er hasst seinen Job, er hasst die Personen, die da immer in seinen Schuhladen kommen. Er hasst Frauen generell, weil seine Frau ihm immer das Geld wegnimmt. Und alle anderen Frauen immer nur, also in seiner Welt sind sie immer dick und beleidigen ihn. Aber warum er das alles macht, ist halt so ein bisschen wie bei Humor für seine Familie. Das sind wirklich die Werte, die er vermittelt. Er liebt seine Kinder, auch wenn er sie hasst. So, das ist ja das Lustige. Er weiß, dass Dumpfbacke halt eine Dumpfbacke ist, aber er würde trotzdem alles tun, um sie zu schützen oder ihr zu helfen. Es gibt ganz viele Belege, wo wenn sie wieder einen ihrer dämlichen Freunde anschleppt, die ihr nichts Gutes wollen, wie er die mehr oder weniger, er nimmt ihn dann immer, ja, und knallt sie gegen den Türrahmen und macht die Tür auf und schubst ihn raus. Das ist mein Lieblingsmove. Ja. Immer so, ja, alles gut, bam, und dann guckt er so und dann wird er rausgehauen. Es ist mein Liebling, mein Lieblingsmove. Das heißt, er kümmert sich um seine Kinder. Er hat eigentlich sogar auch ein Interesse an seiner Familie. Er ist den ganzen Tag zu Hause, wenn er nicht arbeitet. Er trinkt nichts. Alles, was er will, ist auf seiner Ferguson sitzen, ordentlich kacken, seinen Dodge fahren, der nichts wert ist, und ab und zu mit Jefferson oder so irgendwelche dummen Männerwitze machen. Das ist alles, was er will. Vielleicht, okay, irgendwo noch mal, wenn irgendwo eine Frauen-Fitness-Geschichte ist, vielleicht Löcher bohren und so. Das ist natürlich heutzutage alles nicht mehr legit. Aber damals war das überhaupt nicht schlimm. Also das waren Sachen, die haben Männer halt gemacht, ne? Hoho. Insofern, der Typ hat mich mehr erzogen. Das merke ich, je älter ich werde. In meinem Denken, in so vielen Sachen. Und das ist verrückt, wenn du dir das überlegst, weil das ist halt ein Comedy-Vater in einer Sitcom. Aber, und damit komme ich zum Punkt, die Werte, die er vermittelt hat, holla die Waldfee, die waren genau richtig. Also, das sind alles gute Werte. Und bin ich bis heute, bin ich irgendwie dankbar, offen gesagt, dass ich diesen Ersatzvater hatte, weil ansonsten, wenn ich drüber nachdenke, hätte ich wahrscheinlich gar keinen gehabt. Und wer weiß, zu wer das geführt hätte. Ja, und das ist, wie gesagt, jedes Mal wieder fasziniert's mich. Und wenn dann heute Leute über diese Serie halt schlecht reden, dann verletzt mich das echt, weil die Leute, die sie oft nicht kennen und nicht geguckt haben, weil es ist halt wirklich keine, es sind viele Witze über Frauen, aber er ist im Grunde seines Herzens eigentlich kein Sexist. So. Aber die Witze sind natürlich gegen Frauen. Das war halt so. Ich meine damit nur, der ist eigentlich ein gutes Wertevorbild tatsächlich.
Ich glaube, man sieht auch immer das, was man sehen möchte.
Ah, ja,
und wenn du deine Agenda, klingt jetzt ein bisschen abwertend, aber wenn wenn du das danach abklopfst, wie chauvinistisch diese Serie ist und wie aus der Zeit gefallen, dann wirst du genug Elemente finden, wo du sagst, okay, ey, Alter, was ist das denn? Und wenn du aber nach diesen Dingen Ausschau hältst, die du gerade geschildert hast, dann sieht man eben vornehmlich diese Dinge und die anderen werden ein bisschen ausgeblendet, sodass jeder wahrscheinlich dann auch das daraus macht, was er selber so ein bisschen erwartet.
Genau.
Aber es ist eine schöne emotionalisierte Geschichte. Ich habe natürlich so Fußballer, ich war immer schon Fußballfan, so ich war irgendwie mit 5 im Fußballverein, sodass ich immer schon. Ich hatte nie diesen einen Spieler, wo ich gesagt habe, okay, das ist jetzt mein absoluter Lieblingsspieler. Aber so Fußball im Allgemeinen, da gab es natürlich schon immer wieder so andere Vorbilder oder andere oder Spieler, die man irgendwie geil fand. Oder?
Aber man kriegt ja von den Spielern, also heute mehr als damals, aber nicht viel mit, was die so, wie die sind, oder? Also was die sonst machen.
Nee, das war damals.
Du kriegst ja nur die sportliche Leistung.
Ja. Das vor allem, ich habe ja auch damals keine Zeitung gelesen als Kind oder so. Also das war reine, hast du im Fernsehen gesehen und maximal mal in der Sportschau dann ein Interview. Oder so,
also, ne? Hat das nicht auch gereicht? Also es ging doch auch darum, was die konnten.
Genau.
Die haben coole Moves gemacht und mal ein geiles Tor geschossen und dann fand man die ja toll.
Ganz also, so.
Das braucht gar nicht mehr eigentlich.
Exakt, so ist es. Und das ist halt auch viel halt ausgefüllt. Und was ich halt auch, ist jetzt nicht wirklich Idol und Vorbild, aber was ich als Kinder geliebt habe, waren diese ganzen Comic-Serien, Zeichentrickserien. Also sowas wie, das war immer das Geilste, wenn du morgens am Wochenende einfach einen Zeichentrickfilm nach dem anderen gucken konntest. Und dann gab's immer Marshall Bravestar, Saber Rider, solche, aber dann auch so, Chip und Chap. Dann gab's irgendwann die Schnorchels oder so. Dann gab's noch die Glücksbärchis, ganz am Anfang.
Oh Mann, die Glücksbärchis,
ne? Ja. Dann, was gab's? Es gab so viele. Raccoons mit Cyril Sneer und so, die diese komische Wasserhahn-Nase hatten und so. Mhm. Da gab es noch so viele andere Sachen. Dann Mask natürlich. Kennt ihr noch Mask?
Nee.
Nee, ist auch Mask für dich vielleicht.
Gar nicht. Also das sind so Autorennen-Leute.
Ah, okay.
Ja, aber die haben vor allem auch immer den Kram verkauft dazu. Die
Masken
und die Autos. Und es war sehr auf Masken halt natürlich.
Ja. Klar. Ja, das war damals, ist ja so, damals hattest du irgendein Produkt und das war wichtiger, also diese Zeichentrickserie war nur ein weiteres Merchandise-Tool, um deine Puppen und Fahrzeuge zu bewerben oder so.
Das
war He-Man war
das, genau, das mächtigste Tool überhaupt, also besser als ein Werbespot.
Absolut.
Auf jeden Fall, diese Burg haben von Skeletor, das war.
Alter Schwede.
Uiuiui. Oder das war doch die von, oder war die von.
Es gab zwei. Moment.
Ich meine die mit dem Totenkopf in der Wand drin. War das die von, oder die Tür, genau, das war ein Totenkopf und da ging dann die Luke runter.
Nee, das war Castle Grayskull, glaube ich.
Das habe ich aber nie verstanden. Wie kann denn Castle Grayskull so böse aussehen und dann von den Guten sein?
Ja, ich meine, überleg mal, versuch mal dich an den Namen zu orientieren.
Grauschädel. Ja. Dann müsste es doch von Skeletor sein.
Nee, Grayskull. Das ist doch die Gute. Castle Grayskull.
Ja, aber Skeletor hat doch einen grauen Schädel.
Nee, der hat das Snake Mountain.
Aber es ist doch keine Snake Mountain.
Also, hat er nicht einen gelben Schädel?
Ich habe das Gefühl, die sind alle nicht so ganz koscher in der Welt.
Ja, wenn der Gute in so einem Ding lebt, weiß ich auch nicht. Ne? Genau. Was erwarte ich dann davon?
Naja. Ja, aber das ist
Aber ja, He-Man, ich muss sagen, solche Dinge haben auch ganz gut Werte vermittelt, solche Serien. Ja. Ich meine, die haben es dir wirklich on the nose am Ende nochmal gegeben, was haben wir heute gelernt.
Ja.
Aber irgendwie Freundschaft, genau, Real irgendwie Freundschaft, irgendwie, weiß ich nicht, so viele, auch so einen gewissen Respekt voneinander, eine gewisse Ehre, auch wenn ich nicht wusste, was das bedeutet, ne, in dem Kontext, dass man einfach zu den Dingen steht irgendwie, dass man irgendwie standfest ist, glaube ich.
Kennt ihr noch Real Ghostbusters? Wahrscheinlich nicht mehr. Nee. Es gab nämlich eine Serie, Ghostbusters. Klar, das war angelehnt an die Verfilmung, an den Realfilm. Und dann gab's The Real Ghostbusters. Und ich habe keine Ahnung, ob die aus demselben Haus kamen, ob das ein rechtes Streit Vermeidung war. Mhm. Whatever. Jedenfalls hießen The Real Ghostbusters. Und da gab's dann Prime Evil. So war auch eine Zeit lang mein Alternativname zu Bödefeld war Prime Evil, weil das damals der Schurke war bei The Real Ghostbusters. Und die hatten so ein Auto. Das hatte so ein Gesicht vorne und dann sind die immer da so in das Auto reingefallen. Das Auto hat immer gemeckert, weil die in ihn reingefallen sind. War immer voll schlecht gelaunt, das Auto. Aber die haben dann mit dem geredet und dann war okay, hat seinen Job erledigt.
Wie hieß der? Rage Rover?
Rage Rover, ich weiß nicht mehr, wie er hieß.
Ganz sicher war das ein Wortspiel.
Aber irgendwann müssen wir das nochmal machen, dass wir diese alten Serien einfach mal so gucken.
Wenn es an mir gehen würde, würden wir die uns kaufen.
Ja, die Rechte.
Können doch nichts mehr kosten.
Ja.
Und wenn wir nur die allerschlechtesten nehmen und die einfach morgens laufen lassen am Wochenende, nur fürs Feeling.
Ja.
Sich damals das wäre super, stimmt.
Ja.
Aber genau zu der Zeit, wie es halt damals
war,
schön am Samstag, dann kriegen wir eine ganz neue Zielgruppe, weil dann so ein paar Kinder diesen Sender entdecken. Und, oh krass, was ist das denn? Schalte ich jetzt sonst was immer ein.
Ja. Das ist natürlich auch viel so nostalgische Verklärung. Ne? Ich weiß gar nicht, ob ich das heute noch gucken könnte. Weil also die Storylines und alles, es ist einfach wahrscheinlich einfach nur bräsig.
Mhm. Ey, so ging es mir bei Antenna, als wir dann die Kassetten gehört haben, die ich früher halt gefeiert habe. Mhm. Du merkst, wie banal das alles ist und wie wenig kohärent und wie schlecht auch.
Ja.
Und man hat es so gefeiert, man hat es halt nicht gerafft. So die einfachsten Geschichten waren gerade gut genug, die hat man gerade so verstanden. Das aber sind die Guten, die Bösen, was da ist, Verrat, das reicht mir.
Ja. Ist aber trotzdem erstaunlich, wie mächtig Nostalgie dann immer noch sein kann. Also man stellt zwar fest, dass es irgendwie schlecht, aber irgendwie fühlt man sich trotzdem wohl und hört das nochmal gerne und so, weil man sich dann an irgendwie diese unbeschwerten Zeiten wieder zurückerinnert.
Das ist nämlich ein Stück Zuhause, ein Stück Heimeligkeit, weil das auch verbunden ist. Also sind immer so, als wenn sich zwei Sachen miteinander verbinden, bei Musik auch. Du hast die Musik ist sozusagen die Zeitkapsel, so, also das, was beständig ist, dein Anker sozusagen, und am anderen Ende des Ankerseils ist halt das Gefühl sozusagen, was du zu der Zeit hattest. Also wenn du Liebeskummer hattest und hörst eine bestimmte Musik, und dann hörst du die 20 Jahre später wieder, kommt sofort dieses Gefühl hoch. Und anders, wenn du ein gutes Gefühl hattest, und das sind halt in diesen Serien, es kommt sofort dieses Gefühl wieder hoch. Und deswegen badet man, glaube ich, so gerne in diesen alten Erinnerungen, weil man eben am anderen Ende des Ankerseils halt dieses Gefühl dann dadurch wieder bekommt. So.
Total. Ja, ja, ey, bei mir war früher so eine Standardroutine zwischen 12 und 14. Nach Hause zu kommen, die Hausaufgaben sofort irgendwo hinzuwerfen und nicht zu machen, Giga Green zu gucken, dann draußen spielen zu gehen, immer noch keine Hausaufgaben zu machen und dann
mache ich nach Giga Games
dann. So nämlich vorzugeben.
Ja, um 12.
Du, Mama, ich bin eigentlich total müde, ich gehe jetzt schon mal ins Bett, weil ich eigentlich war ein bisschen auch, es lief ja recht spät, Giga Games und dann
so weil damit du das nicht gucken kannst, lief das so spät.
Genau. Damit dann habe ich halt noch geguckt und das war dann auch das Tageshighlight. Und er hat völlig müde in der Schule gewesen, aber das war ein wunderschöne paar Jahre in der Zeit. Und das erzähle ich deswegen jetzt nochmal, weil ich noch eine unangenehme Geschichte zum Ende mir aufgehoben habe. Und
wo hast du gekotzt?
warte, pass auf. Diese unangenehme Geschichte, die fantastisch wird, weil ich sehe es an deinem flackernden Augen, die hört ihr gleich nach der Werbung. Oh, das ist dann hinten losgegangen.
Nach unten eher.
Weil du den so cool wegschnippen.
Cool, cool fangen können.
Das ist nämlich der Wortkronkorken. Valentin hat eine fantastische Geschichte. Damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Omstaddy. Wir reden unter anderem über Kindheitsidole, aber wir sind schon abgeschweift. Aber du hast noch eine coole Geschichte.
Genau, du bist in diese Geschichte involviert.
Oh mein Gott. Ah, jetzt bin ich aber gespannt. Jetzt,
genau, ich bin auch gespannt. Also eigentlich, das hätten wir schon längst rausgefunden. Mhm. Aber du kannst dich nicht an mich erinnern.
Bist du das, bist du mein Sohn?
Nee, Gott sei Dank kannst du das nicht, weil das, also, ich,
ne. Es wäre aber nice gewesen, wenn du so lange gewartet hättest als Sohn, bis zu diesem Moment, um dann endlich es zu droppen.
Ich überlege, ich meine, es hätte rein theoretisch alterstechnisch.
Könnte hinhauen.
Naja, obwohl man 27 ist schwierig.
Ja, das
aber,
ist. Na, es geht. Der Budi, also mit Budi hätte es passieren können.
Ja, aber der ist auch noch mal jünger als ich. Aber, also bei mir nicht. Nee.
Naja. Ja.
Nee, leider nicht. Nee. Sondern irgendwann dachte ich mir natürlich auch mal, jetzt will ich euch auch mal kennenlernen. Mhm. Ich fand's aber schon immer, also ich freue mich immer, wenn Leute einfach einen ansprechen, irgendwo auf der Gamescom zum Beispiel, aber ich habe das nie geschafft. Mir war das irgendwie immer unangenehm. Ich weiß auch, kann das auch nicht begründen. Deswegen dachte ich mir, ich suche mir einen Ort, wo kein Pulk ist, also wo ich sozusagen Zeit habe und das so, ach, ich bin hier zufällig und so.
Nice. Smarte, taktische Idee.
Ja. Und da wohnte ich 3 Minuten von entfernt. So, das dachte ich schon mal, okay, wenn ich da dann so bin, das ist ja meine Ausrede, so, ja, ich wohne hier halt so, also zufällig, ne? Okay, das habe ich dann doch nicht ganz so kompliziert und habe dann da die ganze Zeit gewartet, weil ich dachte, okay, ihr kommt ja irgendwann raus, die Sendung ist vorbei und dann hängt man da vielleicht noch so rum, weil da gibt es nämlich so einen Außenbereich, wusste allerdings nicht, dass der so abgesperrt war. Und stand da mit meiner damaligen Freundin rum, hab die so ein bisschen gequatscht, damit ich da nicht alleine stehe. Und dann wartete ich und dachte, boah, vielleicht war die Sendung doch von anders und so, weil da war irgendwie gar nichts los. Und dann kam die raus und seid sofort in so einen Van gestiegen, wie völlige Superstars. Und ich dachte nur so, ja, fuck, was mache ich denn jetzt?
Keine Fotos.
Jetzt haben wir hier schon 2 Stunden gestanden, soll ich jetzt ganz unangenehm an diesen Van gehen oder einfach gehen und denken, ach komm. Ja. Und ich habe mich dafür entschieden, unangenehm an den Van zu gehen. Und du hast es direkt mega freundlich sozusagen gerafft, was da abgeht, wer da kommt und bist du mit einem Bein irgendwie, nee, oder was, Tjern, ach, ich weiß auch
nicht. Ich, seid beide ich würde sagen, im Zweifel war es Nils.
Ja, das glaube ich aber auch.
Eddie war schon drin und meinte, Nils, jetzt komm. Genau,
Nils saß hinten und hat Eddie so darauf hingewiesen, weil du so gesehen hast, da kommt jemand, der so ein bisschen verzweifelt aussieht. Und ich kam dann halt so an, hab das irgendwie so ganz kurz geschildert und ihr habt euch mega entschuldigt, so als könntet ihr was dafür, dass ihr noch bei dieser Sendung danach wart. War überhaupt nicht schlimm, habt mir noch so die Hand gegeben und so und ich war eigentlich mega froh, weil mehr wollte ich ja auch gar nicht. Mhm. Ja gut, vielleicht hätte ich gerne noch ein Gespräch über einen Job und so geführt, aber das war gar keine gute Idee,
das wäre nichts geworden.
Machen. Genau, das war alles gar nicht so schlau. Puh, aber ich bin dann, dachte einerseits cool, die mal kennengelernt zu haben, andererseits, super unangenehm. Und meine Freundin, die war aber richtig hyped, weil Budi ist mit dem Taxi weggefahren, irgendwie allein, ich weiß auch gar nicht warum, und meinte, weil ihr war das alles egal, aber sie fand Budi sah immer freundlich aus und das war ein netter Typ für sie.
Das ist sein Ding,
ja. Das ist sein Ding. Und sie meinte, Budi hat grinsend aus dem Taxi mir gewunken und sie war viel, viel glücklicher gefühlt danach als ich. Das war unangenehm, aber schön. Und ich war eigentlich jetzt froh, als ich angefangen habe, dass ich euch eben nicht mehr erinnern kann. Ach, du warst der damals so mega Fanboy-mäßig hier am Van.
Aber jetzt, wo du sagst, kommt die Erinnerung auf wieder hoch. Ich weiß noch, wie ich da hinten saß und er dich darauf aufmerksam gemacht hat, weil der eigentlich gar keinen Bock auf Interaktion hat mit Zuschauern oder so. Und ich dann gesagt habe, mach dein Freundlichkeitsgesicht. Und dann hat er, ich erinnere mich, das war gut.
Wir anderen haben alle so einen Schocker, wo Ede dann die Mundwinkel hochgezogen hat.
Oh, das ist praktisch, ja.
Ja. Er versucht dagegen ganz zu kämpfen, aber
das gelingt ihm auch oft.
Nein, stimmt natürlich nicht. So ist es natürlich
nicht. Nein, das ist natürlich alles nur ein Scherz gewesen.
Ja.
Das stimmt, Alex.
Ich hatte immer Probleme damit und hab's immer noch, wenn Leute sagen, aber ihr seid doch Vorbilder. Also um deinen Ball jetzt mal aufzugreifen und du das, ich will jetzt nicht sagen, dass du uns als Vorbilder gesehen hast, aber so halt Idole, irgendwas, wo man sagt, da will ich vielleicht auch mal hin, sich ein bisschen dran orientiert, was die Leute sagen oder tun oder denken. Und ich fand das immer furchtbar, weil ich mich selbst ja auch nicht so sehen will. Mhm. Also ich bin nicht der Ansicht, dass ich für irgendwen jetzt ein Vorbild sein kann. Ne? Und dann ist das immer so schlimm, weil Leute das ja nicht, die fragen einen ja nicht, darf ich dich als Vorbild nehmen? Oder tust du Dinge, die Vorbildfunktion haben? Weil nicht alles, was ich mache, hat eine Vorbildfunktion. Das ist immer sehr schwierig. Aber zu sehen, dass dann normale Leute dabei rauskommen, die das auch dann ganz reflektiert sehen können, dass man halt jung war und ein bisschen verblendet, sage ich jetzt mal, ne, dass halt nur weil Leute irgendwo sind und man das konsumiert, sind die ja nicht interessanter oder besser oder wissen mehr oder können mehr, ne? Das ist ja alles so, es wird einem ja vorgegaukelt durch die Medien, ne?
Aber ganz kurz, was du da gerade gesagt hast, jetzt nicht, dass das irgendwie jetzt in unserem Fall oder speziell in deinem Fall unbedingt so ist, ne? Aber du, so wie du gerade über El Bundy gesprochen hast.
Ja.
Du kannst ja nicht ausschließen, dass manchmal jemand anderes eventuell über dich so spricht.
Das,
und sagt so, ich habe den Typ jeden Tag gesehen, 2 Stunden im Fernsehen und ich
meine, das hören wir häufig.
Du hast nur auch einen hohen Output, einfach nur also
unvermeidbar.
Ja, es ist ja so. Also, es gibt ja Leute, die wesentlich weniger Zeit vor der Kamera verbracht haben als du. Du hast ja aufgrund der Art und Weise, wie wir produzieren und damals schon hast du ja einfach auch viel Screentime, sag ich mal. Das ist nicht auszuschließen, dass es Leute gibt, die sagen, Simon Kretschmer ist mein moralischer Kompass, Gott bewahre.
Ja,
aber es ist nicht auszuschließen.
Ja, aber dann sucht euch bitte einen anderen oder Eich den.
Definitiv.
Weil, ich meine, ich will das ja auch gar nicht sein. Niemand von uns will das sein. Aber wir hören das wirklich häufiger, dass Leute sagen, ihr habt mich quasi erzogen oder so. Also als Gruppe, ne? Als Kollektiv ist es ja okay. Da kann man sich ja wirklich dann von der Gruppe die Sachen, die einen interessieren, rauspicken oder so.
Ja.
Aber es ist halt immer wieder schockierend.
Aber ich finde auch, also ein Vorbild muss ja auch nicht bedeuten, dass du sofort alles zu 100% ohne nachzudenken übernimmst und so. Man kann ja auch eben gewisse, wenn ich jetzt von Vorbild euch gegenüber rede, war es halt so ein bisschen das Karriere-Ding. So, okay, die machen da irgendwas mit Videospielen
vor der
Kamera, was ich irgendwie cool finde und mir auch vorstellen könnte. Aber gut, das waren noch nicht so Social-Media-Zeiten, aber wenn ihr jetzt irgendwie hinter der Kamera gegen schwarze Leute getwittert hättet oder was auch immer, dann hätte ich wahrscheinlich gedacht,
Der
Extremfall
ist doch nicht der, den ich kenne, so gefühlt. Ne?
Genau. Und ich glaube so, die meisten Leute sind dann schon so und reflektieren das ja auch und denken darüber nach und man kann auch sein Vorbild bestimmt wieder verlieren, weil es irgendwie dumme Sachen macht oder irgendwie.
Auf jeden Fall, das
ist was rauskommt, so. Ich weiß nicht.
Passiert mir wöchentlich.
Ich meine, aber jetzt auch wieder ein Extrembeispiel hier, Kevin Spacey. Ich fand, das war ein super cooler Schauspieler.
Ja, ne, wer nicht? Wer
so
nicht?
Was drauf, genau. Und dann hört man das und so und dann ist auch irgendwie schwierig, dann noch zu sagen, so, bist du richtig cool, ist Kevin Spacey, was kannst du nicht mehr sagen.
Ich muss immer denken, der arme Kerl, der die deutsche Stimme spricht, aber der spricht jetzt auch bei Jan Tenner den Sprecher, und du denkst so, mega geil, die haben Kevin Spacey gekriegt, und dann merkst du, ach nee, ich verstehe, warum er das jetzt macht. Und das tut mir voll leid, weil diese armen Schweine, ne, die verbinden sich mit einer Figur und dann baut die so einen Mist. Und der was der gedacht haben muss, als der daheim saß und dann kommt diese News und denkst, oh Mann, ey, mein Job ist im Arsch, wegen dem Depp. Naja, wie gewonnen, so zerronnen. Er hat, ohne ihn hätte er ihn auch nicht gehabt.
Das stimmt.
Ja. Aber das Zum Glück sprechen die oft mehrere.
Ja. Genau, der hat ja auch einfach eine coole Stimme. Da
kann genau, was machen. Eine gute professionelle Stimme. Ja.
Die darf nur nicht so wirklich so signifikant mit einer Person verbunden sein, dass man die Person nicht mehr aus dem Kopf kriegt. Ja. Aber das ist tatsächlich, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Wie Synchronsprecher ist das voll schlimm.
Ja, ja, das stimmt. Die hängen da immer mitgefangen, mitgehangen. Die hängen mit jedem Skandal, den dieser Star da irgendwo über den Teich drüber macht, hängen die mit drin. Das ist schon irgendwie, wenn du drüber nachdenkst, schon lustig, weil dein Leben so komplett fremdbestimmt ist. Auch, guck mal, du fängst mit einem jungen Schauspieler an, den zu synchronisieren. Machst das vielleicht gut, alle sagen, das ist jetzt der offiziell. Und dann wird der mega der Superstar. Und dann bist du plötzlich in 20 Millionen Filmen, kannst richtig Geld fordern, weil du halt schon bekannt bist als die Stimme und so. Das ist an sich ist mega interessant, weil da nochmal so ein ganz eigenes Ökosystem dranhängt.
Stimmt, das ist wirklich irre. Mhm. Du kriegst einfach plötzlich super viel Arbeit, hast vielleicht mega viel zu tun, aber hast dir das nie ausgesucht. Also das hat der halt für dich bestimmt.
Interessante. Ich habe noch eine Sache, die auch ein bisschen mit diesem ganzen Game One und Rocket Beans und Giga-Ding zusammenhängt, weil ohne Michael Bulli-Herbig, glaube ich, hätten wir damals Game One weder gemacht, noch so gemacht, wie wir es gemacht haben. Ja, einfach weil, das waren die ersten, die meiner Ansicht nach Sketche und Comedy gemacht haben in Deutschland, so, dass sie mir gefällt. Also RTL Samstagnacht, kann man noch sagen, war auch gut, das habe ich auch gefeiert. Aber viel mehr war da nicht an Sachen, die mir gefallen haben. Ja. Und irgendwie Bulli-Parade, der Humor war so ein bisschen anarchistisch, das hatte was mega Kreatives, nicht alles musste jedem gefallen, das hatte so seine eigenen Insider und Charaktere und viele mochten's oder fanden's richtig scheiße und ich fand's immer super und hab das gefeiert bis zur letzten Folge und bis heute muss ich jedes Mal lachen, wie sie dann noch bevor der große Hype kam und noch bevor sie mit Shoot is Manitou ja so mega abgegangen sind, haben sie dann immer gesagt, so, für mindestens 2 Jahre lang, so, und hier noch ein kleiner Ausschnitt aus unserem Film Shoot is Manitou und dann so, map. Und dann war so wirklich so eine halbe Sekunde Ausschnitt und das war's dann. Das haben die knapp durchgezogen für 2 Jahre oder so gefühlt. Und sowas fand ich schon damals immer so mega lustig. Und
meinst du, man kann sich alle diese halben Sekunden zusammenschneiden, hat dann den Film?
Nee, glaube ich nicht. Aber du hast auf jeden Fall eine Menge Film. Aber sie haben ja wirklich immer nur so, das war halt ein Running Gag, den sie einfach durchgezogen haben. Aber sie haben, das war so smart, weil sie immer wieder gesagt haben, wir machen einen Film, wir machen einen Film. Lange bevor Leute das gecheckt haben, gerade im Fernsehen, gerade bei ProSieben. Ja. Insofern, ich gönne denen alles, was sie danach gemacht haben. Ich bin aber eigentlich kein Fan mehr dann. Also vielleicht bin ich rausgewachsen aus dem Humor, vielleicht sind die Leute ein bisschen zu professionell geworden oder zu beliebt.
Ja.
Aber diese Phase der Bulli-Parade, boah, ich hab das gefeiert.
Ja, die war gut.
Richtig gutes Fernsehen.
Und so, ich fand damals, also Samstagnacht, Harald Schmidt.
Er ist schon fast so gesetzt.
Bei beiden mal im Studio. Die wurden beide in Köln produziert und ich bin damals mit Freunden, der eine hatte schon Führerschein, nach Köln gefahren und dann haben wir Harald Schmidt geguckt. Das war cool, also der Typ ist einfach auch ein Alleinstellungsmerkmal in Deutschland. Einfach, ich fand den so überragend. Und bei Samstagnacht fand ich auch mega. Also es war einfach ein richtig geiles Ensemble. Das ist natürlich beides Sachen, die geklaut sind aus Amerika, ne, von Saturday Night Live.
Aber man wusste es ja nicht.
Und von Letterman und so weiter. Und man wusste es zum einen nicht so krass und zum anderen kannst du noch so viel klauen, wenn die Protagonisten und die Schreiber nicht gut sind, wie bei Stromberg. Ist auch geklaut, ist trotzdem mega geil.
Ja, eben.
Also wenn die Leute nicht gut sind, kannst du noch so viel klauen. Und deswegen ist das jetzt, glaube ich, erstmal zu vernachlässigen. Aber Samstagnacht fand ich auch mega geil damals.
Es ist auch immer eine Frage, wie man klaut und was man klaut. Also zum Beispiel, wenn du die Idee eines Gags klaust, weil der einfach, sag ich mal, es kommt eine News raus und 10.000 Leute haben denselben Gedanken, ne, der lustig ist. Und dann, der eine macht ihn zuerst, aber deswegen kannst du nicht aus derselben Idee noch was anderes schaffen. Aber wenn du so, ich will jetzt nicht auf einer Person rumreiten, aber zum Beispiel Oliver Pocher hat ja damals von Colbert dieses Baby, wo er sich selbst als Baby irgendwie im Arm hat. Dieses Cover hat Pocher dann irgendwie geklaut und hat dasselbe mit sich gemacht. Und das war halt 1:1. Sowas finde ich dann halt ungeil. Ist jetzt nur wieder nicht gegen Pocher, ist in dem Fall halt nur ein Beispiel, wo man halt wirklich nicht keine eigene Kreativleistung macht, sondern einfach nur sich ausruht auf dem Erfolg und der Idee von jemand anderem. Da ist so, glaube ich, die Grenze. Du musst irgendwas Eigenes damit machen. Ihr könnt gerne Ideen von uns klauen oder Sendungen oder was auch immer. Macht halt nur irgendwas neu.
Stimmt, man muss
sorgt für eine Evolution. Ja, dann ist es ja okay. So funktioniert ja auch Kochen, Rezepte. Der eine nimmt eine Grundlage und weiß aber, oh, ich finde aber das und das. Und schon ist es ein anderes Rezept. Ja, also,
Ja, aber es ist ja normal. So funktioniert Kreativität normal.
Genau.
Dass man, man steht immer auf den Schultern anderer Leute.
Ja.
So ist es halt einfach.
Und das geht bis unten durch.
Was mich gerade aber interessiert, wir haben jetzt über Kindheitsidole geredet. Wir haben jetzt zwar nicht mehr genug Zeit dafür, aber es wäre vielleicht ein weiteres Almost Daily. Habt ihr denn auch aktuell noch Idole? Also, ich müsste jetzt nicht nennen, aber überhaupt erstmal, wenn man
noch mal so kurz Elon Musk. Nachdenkt. Nicht zwingend, was sein Social Media Posting, seine Traditionen da, die er da teilweise pflegt, angeht, sondern einfach die Art, wie er als jemand, der unglaublich viele Möglichkeiten hat und auch viel Geld, wie er trotzdem mit dieser Verantwortung irgendwo umgeht und wie ihm auch völlig egal ist, dass er da viel Geld riskiert und irgendwie ich wirklich bei ihm das Gefühl habe, er macht das aus einem inneren Antrieb heraus, Dinge zu schaffen und nicht zwingend, um mehr Geld zu bekommen oder so. Also muss ich sagen, oh, und noch, muss man ja auch mal sagen, hier Jeff Bezos hier von Amazon, der hat doch jetzt angekündigt, nicht nur, dass er selbst 10 Milliarden spendet, was schon mal okay ist. Selbst da gab es dann Leute, die sagen, 10 Milliarden, was ist das schon für den? Es sind 10 Milliarden. Und er hat ja angekündigt, dass Amazon bis 2040 oder
seine Arbeiter 50, bezahlen will?
Das kommt später, das kommt dann ab. Ah, okay. Nein, ich sage jetzt nicht, dass das gar, ich sag nur, er will Amazon hier carbonneutral oder so machen, ne? Also auf, also quasi keine negativen Einflüsse auf die Umwelt, was für so ein Konzern halt einfach mega krass ist und der erste große Konzern dieser Masse, der sowas ankündigt. Und da muss ich sagen, ey, da habe ich irgendwie Respekt. Klar machen die das, weil sie es für die, also sie machen es damit ihr Image nicht keinen Schaden nimmt. Aber wenn sie damit jetzt zeigen, dass man auch die Umwelt schonen kann und trotzdem Gewinn macht, ist das natürlich eine Signalwirkung für alle. Und ich finde, klar, das ist jetzt eine erwachsenere Form von Idol, ne? Ich kenne den Typen nicht, der ist mega reich, ist wahrscheinlich sicherlich in einer anderen Sphäre, auch gedanklich. Ich feiere den nicht als Person oder was er so macht, aber der hat was mega geschaffen. Und hat es meiner Ansicht nach geschafft, jetzt das irgendwie noch zum Nutzen der Menschheit so ein bisschen, nicht nur er profitiert und seine Aktien, Aktionäre und so, sondern wirklich auch der Konsument. Guck mal, Amazon hilft ja wirklich so viel die Masse an, guck mal, Pakete, ne, Bücher oder was auch immer, werden überall hingeschickt und dann kaufst du die. So ist doch viel geil. Das kommt von einer direkt zum Kunden. Klar ist das doof für die Firmen, die eben auch was verkaufen wollen, aber für die Umwelt und für die Menschheit an sich ist es halt eigentlich besser.
Also, ja, ich tue mich
da kann man ewig,
mit Jeff Bezos, gesagt, weil der
ich sag ja, mir ist bewusst, dass das keine populäre Wahl ist, aber ich finde, jemand, der 10 Milliarden spendet öffentlich und danach seine Firma komplett umkrempelt, was niemand machen würde eigentlich.
Vielleicht der Besuch von den drei Geistern bekommen oder so.
Ja, wirklich.
Er wirkte jetzt auf mich aus der Entfernung und ich bin häufiger im Club der Milliardäre essen und da ist er relativ selten. Deswegen habe ich ihn noch nicht so oft getroffen, aber er wirkt jetzt nicht wie der große Philanthrop. Bei Elon Musk gehe ich mit, was die Bewunderung angeht, weil das ein Genie ist und der Typ, der macht Sachen, auf die er Bock hat. Der macht einen Flammenwerfer, weil er Bock drauf hat. Der macht diese Boring Company. Ich meine, er nennt sie erstmal Boring Company.
Das ist schon
wie geil ist das denn? Und er will damit im Prinzip die komplette Logistik umkrempeln, indem er halt diese Tunnel verlegt, was komplett diese ganze Verkehrsscheiße in den Städten und so weiter irgendwie revolutionieren könnte oder komplett das Transportwesen. Der denkt halt groß und hat keine Angst, die Sachen auch erstmal zu machen. Der macht sie erstmal. Auch mit Tesla oder so. Also eine Firma, die auch mehrfach schon vor dem Ausstand, die sich als eine von ganz wenigen amerikanischen Autoherstellern überhaupt noch halten konnte. Also
gefühlt keine Angst vor dem Scheitern irgendwie.
Genau, und der macht's einfach. Und
Scheitern
gehört voll dazu. So, dass er halt dieses Vorwärtsgerichtete und seine Gedanken und Visionen, die er hat. Und bei mir, zwei Leute, die ich noch dazu packen würde, die mir noch spontan eingefallen sind. Das eine ist Will Ferrell, der also seit Anchorman und aber auch, was der so sonst für Sachen, so seine Sketche, die er gemacht hat und
das stimmt,
seine anderen Sachen, ich finde den Typ mega lustig, wenn er auch teilweise seine Auftritte hat bei irgendwelchen Talkshows oder so weiter, ich finde ihn einfach immer mega lustig. Und Louis C.K., bevor diese ganze Geschichte anfing, habe ich den geliebt. So, ich fand den mega, der war für mich einfach der geilste. Und das ist jetzt ein bisschen schwer durch die Geschichte, das jetzt so zu sagen. Aber ich sag's jetzt, ich finde ihn immer noch ganz
geil. Ich kann auch nicht erinnern.
Genau. Er ist ja nicht schlechter geworden in dem, was er gemacht hat.
Ich gehe auf jeden Fall, er ist ja irgendwie in Berlin demnächst, oder demnächst, aber ich werde da hingehen. Ich habe überhaupt kein Problem, ihn zu supporten. Und ich verstehe die Problematik und ich habe da auch eine Meinung zu.
Ja, klar.
Aber ich finde nicht, dass das ihm jetzt sein Leben ruinieren sollte, finde ich. Kann man natürlich eine andere Meinung sein. Aber in dem Fall habe ich eine. Bin ich froh, dass ich dazu meine Meinung habe.
Ja.
So.
Und man muss auch, also wenn ich mir dann mal erlaube, so das künstlerische Produkt
und trennen.
Und das, was er als Privatmensch macht, das mal ein Stück weit zu trennen, das ist natürlich nicht immer möglich. Also bei Kevin Spacey oder R. Kelly, das ist natürlich echt, also es ist nur bedingt also möglich.
Besonders bei R. Kelly ist so, es
aber es ist ja eine unmöglich. Kunstfigur, die er darstellt. Und wenn ich jetzt einfach nur mal die handwerkliche Leistung sozusagen bewerte, wie er diese Kunstfigur geschaffen hat, was er erzählt in seinen Stand-Ups und so weiter, auch mit seiner Serie Louis, die so halb autobiografisch ist, das finde ich einfach, hat da einfach was richtig Gutes abgeliefert, aus Entertainment-Sicht.
Genau, finde ich auch.
Ja. Ähnlich gut haben wir heute abgeliefert. Das war auch, ja, es ist so, das war
wie kann man ruhig auch mal.
Louis C.K., der Almost Daily's ohne Masturbation, die folgt jetzt.
Na, ihr habt ja nur, ihr seht ja nicht, was unter dem Tisch passiert.
Ja, muss man unter dem Tisch, ehrlich bleibt halt unter dem Tisch. Das war Almost Daily, vielen lieben Dank, Valentin, Simon und euch fürs Zuschauen. Wir freuen uns schon auf das nächste Mal. Wir können es kaum abwarten. Bis dann, tschüss und auf Wiedersehen.
Liebe Almost Daily Freunde, wir machen eine kleine Pause und sind am 18. April wieder für euch da.
Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to/almostdaily.